Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Also ich sehe ja das immer wieder bei unserem Sommerfest, wo wir haben mit 700-800 Heim- und Verdingkindern, die die Stiftung von mir um durchführt. Und ja, ich sehe in den Gesichtern, ich kann nachvollziehen, was für einen Schmerz sie haben. Die seelischen Belastungen, die Narben auf der Seele, die sie das Leben lang mit sich tragen. Und das ist sicher auch ein Teil vom Erfolg und von der Anerkennung, die ich von den Betroffenen bekomme, weil sie eben sehen, ja, der versteht mich. Der hat auch Zeit für mich. Auch wenn er so viel hat, er hat immer noch Zeit, er hört immer zu. Das ist eine Form von Respekt, von Anerkennung. Und da sehe ich mich in meinem Weg hin.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Im Gespräch heute bin ich mit dem Guido Flori. Das ist ein Mensch, der mich extrem beeindruckt. Übrigens schon seit Jahren, aber so richtig in seine Nähe bin ich erst seit kurzem gekommen. Einer, wo man könnte sagen, sehr plakativ, ist von ganz unten gekommen und ist dann aber auch ganz oben angekommen, wobei vielleicht sieht er die Kategorien ein bisschen anders mittlerweile. Aber man hat das Gefühl, sein Herz schlägt für ganz viele Menschen, wo man eher will sagen, die sind wirklich dunne oder die haben problematische Lebensphasen oder immer noch. Und es geht immer auch um die Frage vom Leiden und vom unschuldigen Leiden, auch im Zusammenhang mit spirituellen Fragen. Unternehmer, Multimillionär, Guido Flori, er könnte irgendwo mit dem Privatjet jetzt am Super Bowl sein oder er könnte auf einer Yacht an der Côte d'Azur sein Leben verbringen und geniessen. Er macht es aber nicht und setzt sich für andere Leute ein, kämpft vor allem auch gegen gewisse Stigmatisierungsformen. Also ganz viele Themen, die wir haben. Guido Flori, ganz herzlich willkommen in der Sendung.
Danke, dass ich einfach kommen. Merci.
Ich bin beeindruckt von dem, was Sie machen in Ihrer Stiftung. Ich möchte aber zuerst einmal, bevor wir über die praktischen Engagements reden, ein bisschen über Ihre Herkunft reden, weil das doch auch wesentlich ist. Was würden Sie sagen, ist das Wichtigste, was man müsste wissen, um zu verstehen, aus was raus Sie kommen?
Ich komme natürlich aus einer Gegend aus dem Jura-Südfuss, wo ganz einfache Verhältnisse geherrscht haben. Katholisch, streng katholische Ausrichtung in diesem Gebiet. Der Boden hat mir ein bisschen gefehlt am Anfang, das muss man sagen. Aus einer Liaison heraus bin ich ja entstanden von einem verheirateten Vater. Damals und meine Mutter war dann noch unmündig gewesen. Und so bin ich dann entstanden. Das ist natürlich für meine Mutter dann eine ganz schwierige Ausgangslage gewesen. Mich hat sie auch stigmatisiert natürlich. Und ein unehrliches Kind damals vor 57 Jahren, das war ein Skandal gewesen, in einem 1000-Seelendorf.
Sie war 16 gewesen dort und nachher hat sie dann an Schizophrenie gelitten?
Ja, für mich ist, als ich mich dann mit der Krankheit selber intensiv auseinandergesetzt habe, dass bei unserer Stiftung auch ein Stiftungszweck geworden ist, erst dann habe ich dann eigentlich gemerkt, was das überhaupt heisst, die Krankheit, und wie meine Mutter das Leben lang hat müssen darunter leiden bis heute unter der chronischen Schizophrenie. Und ich habe mir immer gesagt und habe daraus natürlich auch Schuldgefühle entwickelt, ich bin eigentlich verantwortlich, weil man weiss, aus einer schwierigen Lebenssituation können sich Psychosen entwickeln. Und erst daraus habe ich dann gemerkt, dass das kann ja, da könnte ich ja verantwortlich sein für das. Und habe dann viele Jahre, auch nach dem 20. Lebensjahr, damals ist man dann mit 20 erst volljährig geworden und habe noch von der Vormundschaftsabrechnung dann unterzeichnet in der Gemeindekanzlei in Matzendorf. Und erst danach, dann Jahre später, habe ich dann wirklich daraus erste Erkenntnisse gehabt, was das überhaupt heisst, Schizophrenie.
Was bei Ihnen wirklich auffällig ist, ich habe das am Anfang gesagt, ist, dass Sie aus ganz vielen sonnigen Themen, die ihnen begegnet sind im Leben, nachher das in die Stiftung eingebaut haben, etwas gemacht haben für direkt Betroffene und für Angehörige, wo man manchmal von mir aus gesehen fast ein bisschen untergehen, manchmal im Alltag, dass es auch noch Angehörige hat und nicht nur direkt Betroffene, sind ja auf eine Art auch Betroffene, oder? Und dass sie haben etwas gemacht aus dem, statt irgendwo hätte ja können sie in einer Opferrolle hängen bleiben. Ich war sehr beeindruckt gewesen, wo mit dem Fernsehteam dort in der Gedenkstätte gewesen sind, in Mümliswil, Kanton Solothurn, und durchgelaufen bin und die Fotos gesehen habe und den Text gelesen habe von diesen Heimkindern. Und dort sind sie auch eine Zeit lang gewesen.
Ja, ich bin nicht lange dort gewesen. Ich bin ja verschiedene. Meine Mutter hat ja damals arbeiten müssen, damit dass wir überhaupt Lebensunterhalt können verdienen. Und, aber in der Zeit, als ich war, habe ich dort auch Gewalt erfahren. Ich war nicht der Einzige. Nachdem muss ich ja die Aufarbeitung dann vorantrieben haben. Historisch sind dann andere Betroffene, die auch in diesem Heim waren, haben sich dann gemeldet. Und erst dann hat man so bruchstückchenweise sich einordnen, was ist denn überhaupt passiert. Und ich musste dann erst auch nachträglich feststellen, wo ich eigentlich meine Probleme hatte. Das hat auch mit dieser Erfahrung zu tun, mit dem Heim. Und es war dann ein Teil von der Aufarbeitung, als ich das Heim wollte erwerben und etwas daraus machen.
Was war das für ein Gefühl, das erste Mal wieder dort zu stehen, vor diesem Gebäude?
Ja, ein gemischtes Gefühl. Man hat nur so Bruchstücke vor sich. Und man weiss eigentlich, das war ein Ort, das hat dir nicht gut getan. Das weiss man. Was hat das hinterlassen bei dir? Was hat das für Auswirkungen gehabt für das zukünftige Leben? Und ich habe gesagt, ich begegne dem Schicksal für mich. Ich mache etwas daraus. Ich wollte eine erste Gedenkstätte machen in der Schweiz mit einer historischen Aufarbeitung, die ich dann in Auftrag gehe beim Dr. Thomas Wunker. Er hat dann die Aufarbeitung vorantrieben und hat dann dort daraus nachher eine Ausstellung gemacht in die Heim.
Es ist unglaublich beeindruckend, wenn man dort durchläuft, die Fotos sieht und die Texte liest, sich die Zeit nimmt und nachher in oberen Stock raufgeht und dort bei diesen Zimmern vorbeiläuft. Da sieht, also, ich meine, ich habe das ja nicht erlebt und gleich läuft bei mir dann ein Film ab, oder? Ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch schwer da haben, ganz am Anfang überhaupt eben dort reinzugehen.
Ja, das ist so. Ich meine, einfach, du hast einfach so ein gutes Gefühl. Ich bin ein paar Mal zuerst rumgelaufen und hatte ein Land gehabt, wirklich auch mich mit dem Heim nachher auch können auseinanderzusetzen, indem sie auch mir gesagt haben, ja, jetzt hast du es gekauft, jetzt tust du irgendetwas daraus machen. Aber für mich habe ich immer ein ungutes Gefühl gehabt. Das ist jahrelang gegangen, bis ich mich können befreien
konnte. Ja, dass man das noch fertig erzählt haben, sie sind ja dann eben bei der Mutter weggenommen worden, dort in das Heim, kurze Zeit, nachher zu ihren Grosseltern.
Ja, es war ja so, gewesen, dass meine Mutter hat mich hat viele so Tagesmütter gegeben, wo Kinder aufgenommen haben in dieser Zeit drinnen. Und unter anderem auch in dem Heim innen. Und dann haben wir, ist dann irgendwann nicht mehr gegangen. Und dann hat man uns das Möbel weggenommen. Sie hat mir dann in die Klinik da. Das ist natürlich, da hat es den Boden weggezogen, wenn man sieht, wie man eigentlich mit nichts da steht. Und ich bin dann zu meiner Großmutter, zu meinem Großvater gekommen. Das ist eigentlich eine liebe Familie, das muss man sagen. Sie haben mich dann aufgenommen und habe dann dort mit 6 eigentlich eine gute Zeit gehabt, wo ich dann auch den Schuleintritt machen konnte, damals.
Aber es war auch eine schwierige Zeit gewesen, weil dort doch einiges auch wieder passiert ist.
Ja, die Familie, die hat viele Schicksalsschläge müssen ertragen. Man muss das heute sagen. Das ist unglaublich, was für Schicksal. Zuerst ist der Grossvater gestorben an Krebs. Ich bin dann, das war 1974. 1976 ist das ganze Haus abgebrannt. auch das, ich sehe das noch wie heute vor mir, wie das abgelaufen ist, wo man mich in die Schule ist, abholen kann. Und dann komme ich an das Haus an, dann ist alles abgebrannt und zwei Jahre später meine Identifikationsfigur, mein Weg, jemand, der mir noch irgendwo noch einen Boden gegeben hat, der ist dann auch weggestorben an einem Autounfall, der Peter, mein Onkel, und der hat mir dann heimgebracht und hat mir dann auch aufgebahrt in der Stube inne mit dem Totenlicht. Und ich habe den Peter gesehen, in dem Glasscheibli, in dem Sarg inne, und obendran hat man geschlafen. Das ist für mich heute, das hat mir dort, glaube, das hat mir die letzte, das hat mir wirklich eine Situation ausgelöst in meinem Leben, wo man nachher völlig, hat mich völlig aus dem Boden, aus der Bahn rausgeworfen. Das kann ich heute so sagen.
Etwas, was mich wirklich unglaublich beeindruckt hat, war der Moment, wo wir das erste Mal zusammen waren, wo sie so erzählt haben, sie gehen einkaufen und ihr habt das Zeug dann anschreiben lassen. Das kennt man ja aus anderen Kontexten auch. Das habe ich auch ein bisschen kennengelernt im Leben. Das Gefühl, wie das ist, wenn es dann plötzlich heisst, du, jetzt sollte dann deine Mutter vielleicht wieder mal vorbeikommen und zahlen. Also sie, wo es mittlerweile ja aus anderen Gründen zu einem gewissen Vermögen gebracht haben, das Gefühl von Scham wahrscheinlich vor allem und von «Wir haben einfach nichts».
Ja, ich muss Ihnen wirklich sagen, das ist sehr unangenehm. Das ist, für mich ist das auch heute noch. Oder? Das können viele gar nicht verstehen, wenn man heute den Reichtum, den man hat, und man hat immer noch das Gefühl, in einem gewissen Moment, es reicht nicht. Es schüttelt einem fast durch. Und man hat existenzielle Ängste. Das können viele nicht verstehen. Aber ja, aber es ist immer noch so. Und damals habe ich auch nicht lange verstanden, warum liefert mich meine Mutter immer dieser Situation aus. Und da habe ich ihr viele Jahre lang Vorwürfe gemacht. Es ist klar, warum. Sie hat Angst gehabt, rauszugehen. Durch ihre Krankheit ist es gar nicht möglich gewesen, dass sie am Abend, wenn es dunkel ist, hat noch einkaufen können. Oder sonst Angst gehabt hat durch ihre Fantasien, dass ihr etwas passiert. Und sie hat mich auch dann, ja, mich dann so damals vorgeschickt gefühlt. Aber es ist nicht anders gegangen. Und ich bin dann immer wieder zu dieser Frau gegangen, auf die andere Strassenseite, und habe gesagt, ja, Mami soll es aufschreiben. Und gesagt, jetzt reicht es nicht mehr. Jetzt muss Mami zahlen.
Kann man sagen, dass das bis heute bei Ihnen nur einer von den Antrieben ist, aber ein starker, das will ich nicht mehr erleben.
Ja, das ist so. Ich habe, als ich 2020 einen Teil von meinem Portfolio verkauft habe und über 200 Millionen Gewinn aus dieser Transaktion, bin ich mit dem Vorvertrag tatsächlich dort vorbeigefahren und habe dann meinem Fahrer gesagt, du halt da schnell an. Und bin dann dort an dieser Holztüre unterzeichnet, den Vertrag. Und das hat wirklich, das muss ich sagen, das hat echt gut getan.
Also das will ich nicht mehr erleben, das Gefühl. Eben, das hat ja wahrscheinlich...
Es ist schon das Unerbittliche, oder? Das hinterlässt etwas, die Armut, ja. Und das Ausgeliefertsein, das tut dermassen dich im Leben prägen. Und aus dieser Armut heraus kann sich ein Ehrgeiz, auch eine Kraft entwickeln, was man doch bewegen kann. Das kann jemand, der im Wohlstand aufwächst, gar nicht nachvollziehen.
Irgendwann kann ich mir auch vorstellen, ist die Schulsituation auch nicht so easy gewesen. Ich glaube, es hat sogar Lehrkräfte gegeben, die gesagt haben, ja, aus dem Flori wird vielleicht nichts Wahnsinniges im Leben, oder? Und dann brechen sie, glaube ich, eine Lehre ab als Spengler und dann gehen sie in eine Tankstelle, als Tankstellenwart.
Ja, auch da, es ist einfach, ich weiss auch, was das Grundproblem war, ist die Aufnahmefähigkeit, die einfach gefehlt hat, aus diesen Traumatisierungen raus, oder? Da habe ich einfach nicht die Fähigkeit gehabt, den Lernstoff aufzunehmen. Es hat einfach nicht, es ist nicht runter. Und das waren die Jahre in der Jugend. Und da habe ich auch die Spengellehre, ich weiss noch, die Gewerbeschullehre gesagt, das gibt nie etwas, aus dem gibt es keinen Spengler. Und dann hat es noch, was hat es denn noch gegeben? So eine zweijährige Anlehre als Tankwart. Damals hat das Autoservice mal geheissen. Gibt es da noch irgendeine Möglichkeit in diese Richtung? Und Garage Achenmann hat mir dann in Oensingen die Möglichkeit gegeben, dass ich die zweijährige Lehre machen konnte. Das war eine Anlehre in dem Sinn. Aber auch die Anlehre ist mit knapp ein bisschen über 4% ist sie so knapp durch. Auch dort kann man nicht wirklich sagen, auf die tiefsten Stufen, dass man wirklich ein gutes Ergebnis gehabt hat. Mir hat mich da so ein bisschen durchgewunken. Und dann bin ich noch Böhren schleifen in die SBB-Werkstatt Hegendorf. Und dort hat es auch, das hat auch noch so knapp gelangt.
Und dann passiert aber etwas, was ich faszinierend finde. Sie fangen dann irgendwann gleich an, ein bisschen Geld auf die Seite zu tun, mit einem ganz bestimmten Ziel. Wie ist das dann im Kopf entstanden?
Das Ziel ist natürlich gesehen, wo das Dach über dem Kopf. Mhm. Das Ziel, wo sie, wo Sicherheit. Ich wollte irgendwo noch etwas Eigenes haben. Das ist sicher das Motiv gesehen aus dem Trinkgeld raus und aus den paar tausend Franken, die doch auch mein Vormund für mich gespart hat. Das muss man auch sagen. Jetzt doch auch für den Burschen noch ein bisschen Geld auf der Seite gehabt, ein paar tausend Franken. Und da hat man also wirklich die Sparkasse Matzendorf damals ein Kredit geben, ein Stück Bauland.
Also Sie sind dort auf die Bank gegangen, dann haben das aber noch nie gemacht, so etwas, oder?
Nein,
oder
ich bin zuerst auf die Gemeindekanzlei gegangen mit meinem Vormund, da ist der Gemeindepräsident auch noch dabei gewesen und hat gesagt, du machst das allein. Ich bin da einverstanden, wir können das machen, aber du machst das allein, oder du tust das allein machen und dann hat man mir den Kredit gegeben. Und dann habe ich auch einen Baukredit gebraucht. Und bin dann mit dem Velo noch eine Sachte hinten dran gehabt, bin ich dann ins Motel gefahren, auf Egerkingen nach Oensingen und habe dort den Vizedirektor wiederkehrt getroffen von der Volksbank Aarburg. Und hat ihm die Pläne da, wo wir da so ein bisschen zusammengestiefelt haben, haben ihm die gezeigt und dann habe ich gesagt, ich brauche 350'000. Und dann haben wir dort am Tisch okay, den Handschlag und die 350'000 dann bekommen und haben wir das Haus können bauen. So war das gewesen. Ich war dann knapp 20 gewesen.
Wir müssen jetzt ein paar Sachen überspringen aus Zeitgründen. Wenn Sie jetzt gefragt werden, irgendwann sind Sie auftaucht in dieser Rangliste der 300 reichsten Schweizer. Wie sind Sie denn zu dem Vermögen gekommen, also bis es der Terror dann gewachsen ist?
Oder es ist so, dass die Konsequenz und vor allem die Risikobereitschaft und gleichzeitig auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat mich ja in den 90er Jahren fast verrissen in dieser Immobilienkrise. Aber es hat durch das eben auch viele Möglichkeiten gegeben, können, Zukäufe zu machen, zu günstigen, zu Schnäpplipreisen, auch in Zentrumszonen. Es sind ja viele Objekte gewesen, die ich gekauft habe, in dem Zentrum Zürich, Zug, Winterthur, wo ich konnte erwerben. Und dann das Haus, das ich damals in dem Matzendorf gebaut habe, ich dann verkauft. Das hat dann das erste Mal ein bisschen Gewinn gegeben und das war Startkapital da gewesen, in dieser tiefgreifenden Immobilienkrise dann auch Zukäufe zu machen. Es war nicht nur das Immobilien, es waren dann auch vor der Dotcom-Krise noch andere Engagements gewesen, insbesondere Software, die man dann auch verkauft hat, wo ich in ein Start-up rein bin, wo ich nachher investiert habe und dann auch wieder verkauft. Ja, es ist so ein Drang, hier Sicherheit um jeden Preis aufzubauen.
Bevor wir nachher dann über die Anfänge von Ihrer Stiftung reden, sehen Sie sich bis heute, Guido Flori, in erster Linie als Unternehmer?
Ja, ich bin nicht in erster Linie ein Stifter oder ein Philanthrop. Ich sehe mich in erster Linie als Unternehmer. Dort fühle ich mich am wohlsten, etwas wirklich aufzubauen. Wir sind ja nicht nur im Immobiliengeschäft, wir haben ja heute medizinische Projekte in der Diagnostik, insbesondere in der modernen Krebsmedizin, wo wir engagiert sind. In etlichen Unternehmungen, die wir aufbauen, die mir helfen aufbauen. Aber ich bin schon der etwas will umsetzen, etwas kreativ entwickeln und dann unternehmerisch umsetzen, kommerzialisieren. Das ist schon meine Welt.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Und dann kommt so in der Lebensmitte, könnte man sagen, ein Hirntumor ins Leben. Wo sich zuerst, glaube ich, einfach, ja, ist wahrscheinlich eine gewisse Schockdiagnose auch gewesen. Aber der hat zuerst ein bisschen Ruhe gegeben, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, die Ruhe ist wie, im Gegenteil, nein, es ist einfach eine Unruhe daraus entstanden, eine Unruhe, weil ich gemerkt habe, es gibt keine Transparenz bei einer sehr seltenen Tumor, 1 zu 100'000, oder? Das ist natürlich, das ist in einem kleinen Land, sind das ein paar Dutzende Erkrankungen pro Jahr, die verteilen sich nachher
noch. Haben das Ihnen so gesagt? Dass Sie
haben nein, etwas... das habe ich selber festgestellt, ja. Natürlich, dass ja. dass da kein Kompetenzzentrum herrscht und das hat mich natürlich nachher selber bewogen, eine länderübergreifende Plattform aufzubauen, wo doch heute viele tausend Betroffene berichten hat, wo auch für die Ärzte einen sinnvollen Hinweis kann geben, oder, bei einzelnen therapeutischen Massnahmen und hat dann auch eine Klinik aufgebaut mit einer Berufsausübungsbewilligung von einem Neurochirurg, den ich gewinnen aus Deutschland und dort haben wir mehrere hundert Operationen durchführen. Ja. Haben aber auch Operationen finanziert aus dem Ausland, wo man da Menschen, die eben keine Krankenkasse haben, man muss sich das auch immer wieder vor Augen führen, es gibt viele Menschen, die keine gesetzliche Krankenkasse haben, haben wir dann unterstützt und auch die Operation finanziert.
Was hat das mit Ihnen dort gemacht? Ist es auch ein bisschen Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit?
Ich glaube, ja, natürlich macht das einem auch Angst oder auch Unsicherheit, vor allem, weil es ein komplexer Tumor ist, an einer komplexen Lage und auch eine Verdrängungsreaktion kann auslösen. Also es kann auch der Hirnstamm komprimieren, oder, wenn der Tumor zu gross ist. Und ja, das löst bei einem natürlich schon Unsicherheit aus, aber es ist dann relativ schnell wieder der Kampfgeist gekommen, oder etwas zu bewegen, aus dem heraus zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und etwas weiterzugeben.
Was würden Sie sagen, Sie, die eben ein Kämpfer dann gewesen sind oder geworden sind vielleicht auch, durch all die verschiedenen Etappen durch, was macht den Unterschied zwischen einem Menschen, der dann sagt, es ist schlimm, und es tut weh und es ist schmerzhaft und man schämt sich für gewisse Sachen, aber es geht gleich weiter. Und ein anderer, der sagt, ich habe es gesehen jetzt. Ich schaffe das nicht mehr.
Gut, sich aufgeben ist ja nie die Option. Das muss ja immer, Hoffnung ist ganz wichtig
im Leben. Nicht wenige, die dann nicht mehr
können. Hoffnung ist wichtig und auch da kann man sich natürlich auch am Glauben orientieren. Das ist wichtig, die Hoffnung ist wichtig, aber auch Signal setzen für andere Menschen, die das eben auch haben, ihnen Kraft zu geben. Ich habe heute wöchentlich Telefongespräche, wo Menschen in der gleichen Situation sind, die auch die Diagnosen bekommen und verzweifeln. Dann kommt deine Erfahrung zum Tragen, sie zu stärken, in dem Moment ihnen Kraft zu geben, ihnen Perspektiven können aufzeigen, nicht aufgeben. Sie sind ja nicht tot, sie leben ja noch. Und irgendwann müssen wir alle sterben. Und in diesem Kontext irgendwo eine Stütze können zu geben oder auch eine Stimme können zu geben, das ist eigentlich wichtig für das, dass sie selber nachher wieder für die nächsten Betroffenen vielleicht können eine Stütze geben.
Von außen habe ich eben das Gefühl, dass eines von ihren Geheimnissen ist, dass sie genau das ausstrahlen. Ich weiss, was in euch vorgeht. Ich habe das durch mich erlebt. Und bin gleich aber in der Lage, die Aussicht oder den Mut zu machen von aussen, weil ich den Weg selber gegangen bin. Wäre das denkbar, wenn Sie das einfach irgendwo als Anliegen von aussen bekommen hätten, du könntest da etwas machen in diesem Bereich, aber gar nichts zu tun hätten in der eigenen Geschichte?
Mhm. Also ich sehe ja das immer wieder bei unserem Sommerfest, wo wir haben mit 700, 800 Heim- und Verdingkindern, die die Stiftung von mir herum durchführt. Und ja, ich sehe in den Gesichtern, ich kann nachvollziehen, was für einen Schmerz das sie haben. Die seelischen Belastungen, die Narben auf der Seele, die sie das Leben lang mit sich tragen. Und das ist sicher auch ein Teil vom Erfolg und von der Anerkennung, die ich von den Betroffenen bekomme, weil sie eben sehen, ja, der versteht mich. Der hat auch Zeit für mich. Auch wenn er so viel hat, er hat immer noch Zeit, er hört immer zu. Das ist eine Form von Respekt, von Anerkennung. Und da sehe ich mich in meinem Weg.
Also denen eine Stimme zu geben, die vielleicht sich das nicht zutrauen.
Ja, das ist ja auch in Europa momentan sehr ein grosses Thema. Hier in der Schweiz haben wir ja das erreicht. Wir haben ihnen eine Bühne gegeben, wir haben lobbyiert. Es ist heute eine wissenschaftliche Aufarbeitung im ganzen Land, wo umgesetzt wird. Und jetzt machen wir das in Europa mit dem Entscheid vom Europarat. Da haben wir Hunderttausende von Menschen, die Schlimmes erlebt haben im letzten Jahrhundert, wo Massnahmen wie Zwangssterilisation, Zwangsadoption, Heim- und Verdingkinder, die massiv gelitten haben an Unrecht, Missbrauchserfahrungen im christlichen Kontext, also unter kirchlichen Einrichtungen. Doch können wir ihnen eine Stimme geben, wir können ihnen einen Halt geben. Endlich hört man uns mal zu. Wir können Lobbyarbeit machen, wir können Medienarbeit machen, wo die Medien anschauen. Und das ist meine Aufgabe, weil ich die Energie, die Kraft für sie geben kann und auch die finanziellen Möglichkeiten habe, so etwas auf die Beine zu stellen. Das ist eigentlich, das sehe ich als sinnbildlich meine Aufgabe.
Wir haben über die Gedenkstätte geredet, wir haben über die Wiedergutmachungsinitiative geredet, wo sie auch wirklich schweizweit bekannt worden sind, weil da gibt einer endlich einmal zu dem Thema Gas und jetzt der ganze Kampf gegen Kindesmissbrauch, wo würden Sie sagen, ist im Moment der grösste Fokus von Ihnen? In all diesen Themen innen, oder? Und dann auch noch die Plattform in Sachen Schizophrenie oder in Sachen Hirntumor. Also es ist ja ein unglaublich grosses Feld.
Ja, es ist ein grosses Feld und man kann eigentlich immer auch etwas dazu beitragen. Man sieht ja das, vor allem die Stigmatisierung bei Schizophrenie. Betroffene ist ja gross. Ich meine, viele leben ja ganz normal mit den Medikamenten und gehen auch ihrem Job nach. Hirntumor-Betroffene, da muss man auch, vor allem wenn es tragisch ist, grosse Hilfe leisten. Da ist auch gefragt, dass die Familie zusammenhält. Da kann man auch immer Signal geben, eben, jetzt müssen sie zusammenhalten, miteinander. Jetzt kommt eine ganz schwere Zeit auf euch zu. Und die ganze sexualisierte Gewalt im Internet, da kommt eine ganz neue Herausforderung auf uns zu. Ganz eine grosse. Oder? Es gibt ja heute KI-Instrumente, die heute schon sexualisierte Gewalt über KI im Internet verbreitet wird. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, was für eine Dimension als da auf uns zukommt.
Da sind Sie eben auch bis in Europarat und sind überall geweibelt und immer noch dran, haben mit dem Papst Gespräch geführt. Sind Sie jetzt ein bisschen zuversichtlicher? Optimistischer ist vielleicht das falsche Wort, aber ich versuche es jetzt gleich, dass da etwas könnte gehen.
Oder es ist ja, der Missbrauch, der endet ja nie bei einem Menschen. Der bleibt ewig in sich innen und irgendwann stirbt man dann und dann geht es auch um die Würde von diesen Menschen, die diesen Missbrauch erlebt haben. Und auch der Staat kann ja nur in Zukunft bauen, wenn er auch seine trübe Vergangenheit aufarbeitet. Das endet nie. Also die Arbeit, die ist immer da und die wird zeitlebens, wie die auch mich beschäftigen, bis zum letzten Atemzug. Und auch finanziell werde ich alles geben, damit dass Ungerechtigkeiten aufgedeckt werden können und dass die einzelnen Organisationen oder die Länder auch bereit sind, sich dieser Verantwortung zu stellen. Das kann noch Jahrzehnte gehen, aber immer Stückchen um Stückchen.
Sie haben reingesehen in ganz viele Einzelfälle, mit Menschen geredet, immer wieder im Gespräch. Und die Geschichte vor allem auch mit den Kirchen, und da muss man auch fairerweise sagen, mit den verschiedensten Kirchen leider, nicht nur, man hat sich zu lange nur auf die katholische fokussiert, wo da Sachen passiert sind, die unglaublich sind. haben Sie nie dort den Glauben an Glauben an Gott verloren?
Nein, ich habe immer Jesus als Wanderprediger gesehen vor mir. Er war für mich der Inbegriff von der Liebe, von der Nächstenliebe. Wenn wir alle nach ihm würden leben, dann hätten wir die Konflikte auf dieser Welt nicht. Er war für mich die Orientierung gewesen, der Inbegriff. Und das ist auch, das hat auch, meine, für einen selber ist das auch wichtig, oder? Es muss ja irgendwo eine Vollkommenheit und die Wahrheit muss ja da sein. Und die Wahrheit, er ist für mich die Wahrheit gewesen. Und die ist heute umso wichtiger, weil die Wahrheit wird ja zur Lüge vertreibt. Das ist das Grundproblem in unserer Gesellschaft drin. Aber ich möchte noch mal kurz auf Kirche insgesamt ansprechen, auf die Institutionen ansprechen. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in diesem Land so einen guten Job machen, an der Basis für die Schwächsten der Gesellschaft, die leiden ja am meisten unter dieser unsäglichen Geschichte. Und da bin ich persönlich, das tut mir für die auch leid. Und das ist auch ein Grundproblem von der Rekrutierung. Wenn schlechter als sie mitstehen ist, umso weniger gute Mitarbeiter kommt man auch über. Aber die Kirche muss die Verantwortung, insbesondere auch die evangelische Kirche, aber die katholische Kirche, die freie Kirche, müssen die Verantwortung wahrnehmen. Weil es hat auch in Europa noch Zehntausende von Heimeinrichtungen gehabt, die unter christlicher Obhut waren. Und dort hat die erste Linie Züchtigung geherrscht. Und nicht die Botschaft von der Nächstenliebe.
Haben Sie eine Erklärung für solche Sachen?
Es ist das Machtinstrument. Das ist genau, der Glaube kann natürlich auch ein Machtinstrument sein, wo nachher die Menschen ausgeliefert sind von den eigenen Bedürfnissen, wo man die Bedürfnisse, die dann eben vielleicht nicht normal sind, also pädophile Bedürfnisse, und die kann man natürlich in dieser Stille, in dieser Macht am besten ausüben bei einem Kind, das sich nicht wehren kann. Und viele Länder, insbesondere südliche Länder, da wird natürlich der Staat deckt nach wie vor die Kirchen, vor allem die katholische Kirche. Und wenn sich dann ein Missbrauchsopfer outet, und wir haben so Fälle hundertfach gehabt in den letzten paar Jahren, dann werden die Kinder verstoßen von der eigenen Familie. Und das ist auch das Grundproblem, wegen dem die Stimme, man muss diesen Menschen Stimme geben, man muss sie stärken, damit sie auch den Mut haben, sich zu outen.
Wenn wir jetzt noch einen Bereich ausnehmen, jetzt zum Beispiel, wo Sie aus nächster Nähe erlebt haben, die Stigmatisierung von gewissen psychischen Krankheiten und Schizophrenie ist sicher eines von denen, wo ich das Gefühl habe, dort gehen die Missverständnisse sehr weit auseinander, auch falsche Bilder, die rum sind. Wo würden Sie sagen, müssen wir den Hebel am meisten ansetzen, dass die Stigmatisierung eingegrenzt wird von diesen Leuten?
Das Verständnis fördern von der Krankheit. Auch aufzeigen, was die Menschen eigentlich ganz normal im Leben teilnehmen. Mhm. Das ist wichtig. Und vor allem reden in den Familien. Wir haben ja, unser Projekt heisst ja Leben mit Schizophrenie. Das heisst, die Familie, das Verständnis fördern, die Symptomatiken von der Kranken besser können einordnen, zu verstehen. Also wenn jetzt eine Überreaktion ist, kommt von fehlender Abschirmung von äußeren Reizen zum Beispiel. Das gibt unkontrollierte Reaktionen. Dass man dann eben auch Verständnis aufbringt und sich vielleicht ein bisschen eine dicke Haut kann zulegen, weil man versteht, wenn man eben reagiert, wenn man so eine Kranke hat. Die Reaktion nachher, die dann aus einer Überforderung rauskommt, auch bei den Familienmitgliedern, das tut ja dann nachher dem Betroffenen auch wieder nicht gut. Umso mehr ist das Verständnis fördern von der Krankheit ganz zentral, damit dass man auch ja, besser damit umgehen kann.
Sie haben ein paar Mal, das fällt mir stark auf als Message bei Ihnen, eben Leben mit etwas, wo man vielleicht einfach verständlicherweise am liebsten weg haben. Leben mit, auch egal, was für eine Geschichte ich mitnehme, auf verschiedenen Ebenen, vielleicht Missbrauch oder ich bin so ein Heimkind gewesen, oder ich habe etwas erlebt wie so einen Tumor, der recht einschneidend ist. Sie betonen sehr stark, man kann einen Umgang finden mit etwas, nicht in erster Linie einfach weg haben. Ist das, sehe ich das richtig?
Ich mache das auch immer bei meinen Kindern. Das Leben ist kein Ponyhof. Du hast, wie du auch in deinem Leben willst du Schicksal haben. Du musst schauen, dass du musst dich stärken können. Irgendeiner, du musst lernen, mit Problemen und mit Schicksal umzugehen. Weil es wird immer etwas passieren. Und es ist nie immer gut. Und das ist ja das Leben. Und ich glaube, mit dem sich auseinanderzusetzen und auch vielleicht auch ein gewisses Vorbild können sein, das ist ja eigentlich auch die Orientierung. Das empfehle ich in allen Familien, immer schauen, dass man Kinder kann stärken fürs Leben. Und zwar emotional kann stärken.
Was haben Sie selber für Erfahrungen gemacht mit dem? Also Ihre eigenen Kinder zum Beispiel stärken?
Ja, eigentlich gut. Also, das müssten Sie jetzt meine Kinder selber fragen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, ja, wenn ich etwas hatte, dann konnte ich zum Papi gehen. Und er hat mir aufgezeigt, wenn ich mich stärken kann. Ich
glaube, was so, wäre das zum Beispiel?
Ja, beispielsweise, dass ich mir sage, es kommt wieder eine gute Zeit, jetzt ist es auch so, jetzt stehe ich wieder auf und jetzt gebe ich vielleicht mal ein paar Tage Zeit, mache mir Gedanken, tue mir die Situation neu auslegen und nachher tue ich wieder eine neue Perspektive mir zu Weg legen. Das Leben ist jetzt einfach mal so. Ich muss mit dem jetzt gerade mal können umgehen. Ich darf mich nicht runterziehen.
Müsste so jemand wie Sie nicht im Parlament sitzen?
Ja, also ich bin kein Parteisoldat. Das kann ich nicht. Ich will das selber aus dem Boden stampfen. Und dann, oder ich bin da, wo ich in Lesbos war und die Sterilisationsboxen gebraucht habe. Und Covid hat kurz nach dem Ausbruch von der Pandemie, da habe ich gewusst, die sind auf engstem Raum, denen geht es am schlechtesten, denen muss man jetzt gerade helfen. Dann habe ich das innerhalb von wenigen Tagen haben wir das auf die Beine gebracht, oder wo ich die Flüchtlinge geholt habe, die hier ist 30 Schwerstbehinderte, die wir ja können, überführen können, in die Schweiz rein. Und die Flüge chartert haben, die zwei Edelweiss-Flüger, das ist innerhalb von einer Woche, haben wir das zu Wege gestellt und dann haben wir das umgesetzt. Das kann ich so in einem System innen nicht. Oder?
Bei ganz vielen Sachen habe ich manchmal so das Gefühl von außen, das ist ein unglaublicher bürokratischer Aufwand und bis da mal ein Entscheid getroffen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da manchmal auch recht an der Wand herlaufen.
Ja, ich habe es gesehen, auch beim Europaratentscheid, oder sehr viel, ist wirklich sehr viel Vorarbeit müssen leisten, auch in den Ländern aussen. Und da brauche ich natürlich auch gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist auch wichtig, wo dann meine Ungeduld ein bisschen können, zähmen und aber der Druck, der natürlich kommt von mir, der ist natürlich schon da und da bin ich nicht immer, ich verletze dann sicher auch gewisse Menschen um mich herum, mit meiner forschen Art jetzt etwas zu bewegen und wir müssen jetzt helfen und müssen, die Gerechtigkeit, die muss jetzt endlich kommen für die Menschen, die so darunter gelitten haben. Und da hast du halt immer, Politik ist auch so, am Schluss ist Politik auch ein Kompromiss. Wenn man ein Resultat möchte, das kann ich nachvollziehen. Und ich brauche auch als Aktivist ein gewisses politisches Profil. Aber dass ich in ein Parlament reingehe, als irgendwo als Politiker, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Nicht wahrscheinlich. Guido Flori Stiftung kann man alles schön nachlesen bei auf der Homepage. Sehr eindrücklich, muss ich sagen, was da alles unternommen wird. Was ist das Nächste, wo Sie sagen, das ist so wie ein Berg vor mir, wo ich weiss, dort rauf will ich. Und was heisst, was steht dort auf dem Berg?
Also ich habe ja jetzt in zwei Wochen nochmal eine Papstaudienz vor mir und ich werde ihm den Bericht vom Europarat anlegen, wo ja ganz spezifisch Kirche auch erwähnt ist und aufgefordert wird zur Aufarbeitung. Und die Vorgespräche finden dort statt, das läuft ja immer so der beste Weg, wo das die Vorbereitungen und das Ziel wäre eigentlich jetzt, dass die Weltkirche sich dazu bekennt, weil der Europarat eine ganz klare Botschaft herausgegeben hat, dass wir gemeinsam jetzt mit einer Kommission auch die kirchlichen Missbrüche in Europa können aufschaffen.
Einfach, dass man sich das vorstellen kann, das sagt sich so leicht. Ja, mit dem Papst sind Sie schon mal zusammen gewesen. Wie viel braucht es da Schritt und Kontakt und Vorbereitung, bis es dann so weit ist?
Ich glaube, es braucht vor allem der integrative Prozess, oder es gibt ja tausende von Opferorganisationen weltweit, die immer auf die Kirche oder? Und ich glaube, ich habe immer einen guten Draht gehabt, das muss man aufbauen. Ein gewisses Vertrauen. Das ist nicht immer einfach mit anderen Opfergruppen, weil die wollen, nicht mehr, die wollen einfach konsequent jetzt, dass nicht mehr darüber geredet wird, sondern dass jetzt eine Entscheidung getroffen wird. Ja, es braucht viel Arbeit und Glaubwürdigkeit ist halt am Schluss auch ein wichtiges Thema. Man muss können sagen, ist das jemand, wo wir uns können verlassen drauf, dass wir gemeinsam könnten eine Aufarbeitung vorantreiben. Das ist in der Schweiz auch so gewesen. Ja, etliche Bischöfe getroffen, Bischofskonferenzmitglieder, wo wir die Gutmachungsinitiative am Laufen hatten. Und ja, dann am Schluss ist mir dann gelungen, dass sie auch ins Unterstützungskomitee gekommen sind. Ich meine, die katholische Kirche kommt ins Unterstützungskomitee von der Wiedergutmachungsinitiative. Wenn man das denkt, 10, 15 Jahre zurück, das ist undenkbar gewesen. Und sie haben mitgemacht, sie haben jetzt auch kantonale Anlaufstellen. Man muss auch sehen, was passiert ist. Es ist immer noch nicht abgeschlossen, die Aufarbeitung läuft immer noch. Aber ja, das ist ein Prozess und der hört ja nicht auf, wenn ich das vorher schon gesagt habe. Es ist eine ewige Aufarbeitung, die hier läuft, auch im Interesse und der Würdigung von diesen Betroffenen.
Ich wünsche Ihnen dazu viel Kraft. Danke vielmals, Guido Flori, der vor allem sagt, ich bin ein Unternehmer. Und ein Unternehmer, so wie ich ihn höre, ist wirklich einer, der etwas unternimmt und nicht einfach nur davor hat. Alles Gute auch weiter für Ihre Projekte. Und
danke
wie gesagt,
vielmals.
Guido Flori Stiftung, einfach mal drauf gehen und sich mal ein Bild machen, auf welchen verschiedenen Ebenen, dass da ganz vieles unternommen wird. Ein anregender und hoffnungsmachender Podcast ist das hoffentlich gesehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören miteinander.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Infos in den Shownotes und auf erfmedia.ch/podcasts.